Ich muss euch tadeln. Ihr hört sehr langsam zu. Das heißt, wir sind im Verzug mit unserem Konzept. Und was ich versuchen werde zu tun, ist, einige wichtige Elemente kurz zusammenzufassen und das irgendwie zusammenzubringen mit Gemeindegründung. Und dann, ich bin ganz neugierig auf eure Fragen. Wir fischen. Wo ist der Fischschwarm? Studien in Baden-Württemberg, in den Vereinigten Staaten, weißt du, die Amis lieben die Studien, haben ergeben, dass zwischen 70% und 90% von den Leuten, die sich bekehren, bekennen sich zu Christus und integrieren sich in unsere freikirchliche Gemeinden, sind entweder persönliche Bekannten oder Verwandten von Gläubigen, die schon da sind. Ich habe oft Leute gefragt, hebe deine Hand, wen? Und fast alle sind zum Glauben gekommen durch persönliche Beziehungen. Das soll uns nicht überraschen. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden und dein Haus, das ist genannt worden, das Oikos-Prinzip, das Haus in der Antike, die Großfamilie zusammen mit den Sklaven war und die Leute in unmittelbarer Nähe der großen Familie, Verwandten, waren eingeschlossen. Heute ist die Großfamilie nicht so relevant. Die Großfamilie ist oft aufgegliedert, geografisch, was nicht so der Fall wäre damals gewesen, auch oft entfremdet. Die Banden der Familie sind wesentlich schwächer heute als damals. Aber bei vielen Familien ist eine große Familie relevant. Dann die Kleinfamilie, Us Four No More, ist unser neuer Oikos. Meine Frau, meine Kinder. Aber dazu kommt Beziehungen mit Arbeitskollegen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben. Und heute im jetzigen Leben, man könnte auch sagen, dass die Freizeitgestaltung oft erweitert das Haus oder das Oikos, der Einflussbereich des einzelnen Gläubigen. Leute sind verbunden durch gemeinsame Interessen. Viele Leute gehen in die Gemeinde, du weißt es nur nicht. Sie sind am Sonntag am Tennisplatz zu finden, das ist ihre Gemeinde. Sie sind am Fußballplatz, das ist ihre Gemeinde. An der Liedertafel, in der Jägerschaft. Ich habe selbst ein paar, ich bin im Elternverein, ich bin Elternvertreter, mich hat es erwischt, einstimmig. Und ich bewundere ein paar Frauen, die gehen auf im Elternverein, das ist deren Gemeinde. Aber diese Gemeinschaft ist in mancher Hinsicht wie eine Familie, wirkt so, ist eine Möglichkeit, wo das Evangelium ausbreiten kann. Ich werde nie vergessen, ein Arzt von Singapur hat mir erzählt, dass der Präsident des Landes am Nationalfernsehen war und hat die Ärzte des Landes aufgefordert, ja nicht aggressiv die Moslems im Lande zu evangelisieren. 75% der Ärzte in Singapur sind wiedergeboren. Das Evangelium breitet sich unter der Kollegenschaft aus. Nachbarn. Wobei Nachbarn heute, der Kontakt zu Nachbarn ist viel, viel geringer als traditionell der Fall war. Man lebt wie Fremde. Je größer der Staat, desto mehr ist das. Aber man kann trotzdem, bei gewissen Nachbarn hat man Beziehung. Gesellschaftliche Kontakte. Ich habe keinen gläubigen Versicherungsvertreter. Entschuldigung, ich kaufe nie ein bei Gläubigen. Ich habe immerhin bei Ungläubigen. Ich will möglichst integriert sein in einem Umfeld, wo ich evangelisieren kann. Mein Versicherungsvertreter ist, ich habe zwei, das ist ein Vorteil, mein Autos und alles hat seit 22 Jahren. Er war bei meinen Vorträgen, wir haben Johannes-Evangelium gelesen. Dann gab es eine Geschichte mit einer Frau und das ist irgendwie unterbrochen, aber vielleicht wird Hans mal gläubig werden. Und der Erwin ist gläubig. Jetzt. Ich verlasse meinen Versicherungsvertreter nicht, nur deswegen, weil er sich bekehrt. Man geht zum gleichen Fleischer. Ihr werdet merken, die Amerikanisierung eurer Gesellschaft wird viele dieser Verbindungen brechen. Wenn Walmart, Costco und diese riesigen Firmen eurer Gesellschaft die kleinen Strukturen zusammenbrechen wegen dieser amerikanischen Zukunft. Dann werden die Leute noch ärger über meine Kinder reden in der Schule. Diese Leute sind unsere Nächsten. Sie sind die Leute, die Gott in mein Leben eingeführt hat. Sie sind mein fruchtbarstes Tätigkeitsfeld. Ich habe eine Aufgabe. Zweite Gebot, große Gebot. Ich habe eine Aufgabe hier am Evangelium. Dass ich meine Nächsten liebe. Die Leute, die Gott sozusagen in mein Haus, in mein Leben eingeführt hat. Wahrscheinlich einige von euch denken, wie kann der Fred das auf die Reihe bringen? Ihr redet von diesen ganzen Leuten. Und das war die Eisbergspitze. Ich werde auch andere Beispiele jetzt anführen. Aber wie kann er das tun? Wenn ihr euch an dieses Blatt, wenn ihr dieses Blatt seht, ich habe ein Holzherd daheim in der Küche. Wir backen Brot und wir heizen damit und wir kochen damit. Und das ist etwa 80 cm mal 110 cm. Okay? Ist die Kochfläche. Und die Feuerstelle ist hier rechts. Man kann 8 bis 10 Töpfe auf dem Herd tun auf einmal. Man kann nur kochen mit 2 oder höchstens 3, wenn sie klein sind. Andere kann man warm halten. Und so ist das Leben. Dein Leben, wie mein Holzherd, hat Limits. Du kannst dein Leben nicht voll stopfen mit Ungläubigen. Du bist verrückt. Du hast auch eine Frau oder einen Mann. Du hast andere Aufgaben. Du hast eine Bibelstunde in der Gemeinde oder bist Älteste der Gemeinde. Du kannst dich nur evangelisieren, es sei denn, dass Gott dir den besonderen Auftrag gegeben hat. So, du hast Platz für vielleicht 2, höchstens 3 Menschen. Da, die erleben die Hitze. Okay? Und andere kannst du. Eine Freundschaft kann euch verbinden, man kann euch gelegentlich sehen. Du rufst an, du besuchst sie in ihrem Krankenhaus, sie kriegen Karten vom Urlaub, schreib Karten an deine ungläubige Freundin, Lebenszeichen von dir. Du intensivierst deine Beziehung verschiedentlich und du betest Gott, wer gehört auf der Heizstelle? Und was habe ich dort zu tun? Evangelisation, wie ich das kennengelernt habe, jetzt in den letzten 20 Jahren, ist unter den interessantesten Tätigkeiten, die ich kenne. 3 Dinge halten mich scharf, dass ich nicht abstufe. Meine stille Zeit, das Brechen des Brotes am Sonntag und die Evangelisation. Ich glaube, ohne einen evangelistischen Lebensstil wäre ich ein recht langweiliger Redner. Du hörst den Unterschied zwischen einem Redner und einem Redner, der im Leben steht. Das kannst riechen. All diese wunderbaren Erkenntnisse, dieses griechische Wort heißt das und mit dieser Endung wieder das. Und weißt du, was ich meine? Okay, cool. Das ist super. Aber wen hast du zum Herrn geführt? Was ist dein Problem? Wir sagen auf Englisch, ein Freund von mir, sein geistiger Vater, hat ihm gesagt, do you know what your problem is? Weißt du, was dein Problem ist? You don't have a story to tell. Du hast keine Geschichte erzählen. Wenn jemand dich fragt, was lernst du im Moment vom Herrn? Viele können sagen, was sie gestern gelesen haben. Sie können aber nicht sagen, was sie in den letzten 6 Monaten, wo Gott sie führt. Die haben keine Story. Und mit wem arbeitest du, dass ihr zum Glauben kommt? Sie haben keine Story. Gebetserhörungen, sie haben keine. Keine Story. Leute, Christentum will erlebt werden. Und ich sage euch, es gibt kaum was Schöneres, als Normalsterbliche zu sein wie Fred Colvin, und ich bin nicht Evangelist, und der Herr verwendet mich und meine Frau zusammen in dieser Arbeit. Wir begleiten Leute mit unserem Glauben. Weißt du, manche haben bayerische Biergartenglauben. Weißt du, wer das ist? Du bist dort unter den Kastanien, du bestellst dir ein Maß, steht auf dem Maß, 1,0 Liter. Aber bis die dicke Wirtin das mit sieben anderen Maße Bier dahin gebracht hat, ist nur so 0,6 Liter Bier und 0,7 Liter Scham. Oder? Und so beten wir. Wir beten 1,1 Liter und haben nur 0,3 Liter Glauben. Zum Beispiel, Herr, rette den Karl. Du glaubst nicht, dass der Herr Karl retten wird. Du plapperst, dein Gebet geht hinauf bis zur Decke, friert dort an und dann tropft ganz lästig in deinen Kragen hinein. Denn du glaubst nicht, dass Gott Karl retten wird. Aber könntest du glauben, könntest du ehrlich sein mit dir selbst und mit Gott und beten, Gott, ich kenne mich bei dem Karl nicht heraus, würdest du mir helfen, ihn zu verstehen? Oder Herr, was steht dran mit Karl? Was sollte ich mit ihm unternehmen? Was soll ich ihm sagen? Was kann ich für ihn tun? Herr, hast du so viel Glauben? Es ist über 0,3 Liter, oder? Beginne so und begleite einen Menschen. Ein Beispiel. Ich lernte Martin kennen auf einem Management-Seminar. Ich war da als Pädagoge, um die Redner zu helfen, ihre Präsentation zu verbessern. Ich habe heute gesehen, sie sollten mir helfen. Aber ich sollte ihnen helfen. Ich lerne diesen Ungläubigen kennen. Wir essen das Mittag zusammen. Ich komme drauf, er spielt Tennis. Ach, super. Und wie gut spielst du, weißt du? Soll ich eher angeben, dass ich gut bin oder schlecht bin? Wie bin ich da dran bei ihm, weißt du? Und ich erfahre, dass er gerade gestern seine Scheidung durchgegangen ist. Wir haben darüber geredet. Auf einmal wechselt das Thema. Ich rede mit ihm über Sex in der Ehe. Und gebe ihm ein gutes christliches Buch. Der ist Atheist. Er braucht die Hilfe. Wir reden weiter. Wir intensivieren unsere Beziehung. Er kann sechs Sprachen. Er will sein Englisch schärfen. Als Geschäftsmann ist es wichtig. Er reist in der ganzen Welt. Wir reden immer Englisch, spielen Tennis. Und ich beginne ihm zu helfen, einige Dinge aus dem Weg zu räumen. Und ich bete, Herr, was soll ich ihm sagen und wie sollen wir hier vorgehen? Wir überlegen, wir reden über Gott langsam. Und er hat ein Problem. Er geht in sein Schloss, er hat eine Fabrik, die Familie im Besitz gehabt hat seit 200 Jahren. Und vorher waren sie am Bodensee, waren Hugenoten. Und du siehst, wenn du den Treppen hinaufgehst, Porträts von sechs Generationen von Firmenbesitzer. Er ist Generation 7. Und er will sehnlichst Kinder haben. Aber die erste Frau war eine Feministin und hat ihn nicht lassen. Und die zweite Frau ist gleichfalls, der ist ein Loser, gell? Zweite ist auch Feministin. Okay? Und es ist einfach, weißt du, er pflückt immer Zitronen im Garten der Liebe. Er kann den Kerl nicht heißen. Aber wie kommt er dazu, dass der Porträt seiner Kinder oben sind? Das ist sein Traum. Er arbeitet fleißig in der Fabrik. Es lastet auf ihn die ganze Tradition seiner Familie. Und er hat nur Frustration. Er sagt, hey Martin, es gibt eine Geschichte in der Bibel für Leute wie dich, Agnostiker. Es gibt eine, die nicht glauben können. Ein Buch in der Bibel. Und es beginnt mit einem Priester, ich weiß, für einen Berufsgläubigen, und er da betet und betet und betet und kriegt keine Kinder, genau wie du. Und dann erzähle ich die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Würde es dich interessieren, dieses Buch mit mir zu lesen, Stück für Stück? Ja, das würde mich interessieren. Er bekehrte sich in Kapitel 17. Agnostiker, und das dauert eine Weile, bis du nach Kapitel 17 kommst. Lukas Evangelium, dann bekehrt er sich. Ich möchte etwas erzählen über den Weg dahin. Du beginnst die Bibel zu lesen, du hast aber eine große Firma, viele Mitarbeiter, reist in die ganze Welt, hast auch Karate und Tennis und Bergsteigen und alles, was er leisten kann, Helikopter-Skiing in Kanada. Und der Faden zur Bibel und zur Bibel Fred reißt ein bisschen ab. Was tue ich, Herr? Ich rede mit Gott drüber. Was ich jetzt, ich stehe dran hier. Ich habe ihn in der Bibel gehabt, aber er kommt mir aus den Händen. Was soll ich tun? Ich rufe ihn an. Du Martin, ich habe keine Zeit, Tennis zu spielen. Wollte dich aber sehen. Lade dich zum Essen ein in diesem Restaurant. Okay, ich bin da. Wir fahren zum Restaurant. Ganz ein höfliches Gespräch. Wir essen. Ich sage, ich zahle dieses Mal. Ich sagte, Martin, überlege mal, warum ich anrufe. Ich wollte dir eine Geschichte erzählen. Dann erzähle ich die Geschichte von einem reichen Fabrikanten, jungen Mann, der interessiert ist an die Bibel, liest die Bibel, ist interessiert ans Evangelium. Aber dann die Firma, alles in der Firma ist so, wächst ihm über den Kopf, er verliert den Kontakt, liegt am Sterbebett und ruft mit lauter Stimme, ich sehe ihn. Und seine Frau sagt, wen siehst du? Er sagt, Jesus. Und er redet mit mir. Was sagt er denn? Sagt sie. Ja, ich kann ihn nicht hören. Seine Stimme wird von Fabriklärm übertönt. Und ich sagte, und du, Martin, bist dieser junge Fabrikant. Ich bin aufgestanden. Ich habe mich nicht verabschiedet. Ich bin zu der Theke gegangen. Ich habe bezahlt und bin verschwunden. Und ich habe das 2 Wochen lang sitzen lassen. Wir kamen wieder zum Bibellesen. Und dann habe ich Martin einen Brief geschrieben, wieder mein Brief im Himmel geboren. Und ich sagte Martin, nachdem ich über einiges geschrieben habe, ich sage Martin, die Geschichte mit dem jungen Fabrikanten lässt mich nicht los. Und so ich lasse dich nicht los. Ich liebe dich, Freund. Fred Colvin, P.S. Ein junger Mann kam immer wieder in meinen Vorträgen in Bad Ischl. Der wollte Jesus aufnehmen am Montagabend. Denn ich redete über Bekehrung. Seine Freunde am Stammtisch haben ihn zurückgehalten vom Vortrag. Samstagmorgen, gestern. Um 2 in der Früh ist er in einem Autounfall gestorben. Ich traue mir keinen Urteil. Rudi Nierlich war ein sehr teurer Mensch. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Rudi Nierlich ist, aber er ist der dreifache Skiweltmeister Alpin Ski. Und er war Mr. Österreich, wie Hermann Mayer heute. Wir sind wieder ins Bibellesen gekommen, er hat sich bekehrt. Wir machen die Nacharbeit. Und ich gehe immer ins Büro und er holt seine Bibel. Und aus seiner Bibel, aus der Aktenkoffer, fällt so ein A4-Blatt, so zusammengefaltet am Boden. Er lächelt ein bisschen und hebt es auf. Ich sagte, warum lachst du? Er sagte, ja, über diesen Brief. Er sagte, ich bereise die ganze Welt, aber es wäre für mich undenkbar, irgendwo zu gehen und diesen Brief zurückzulassen. Es hat mein Leben gerettet. Und er zeigt mir meinen Brief. Was will ich mit der Geschichte erzählen? Evangelisation heißt, einen Menschen zu begleiten. Im Klaren zu sein, dass du einen Auftrag an den Menschen hast. Und Gott hineinzubeziehen in was du tust. Nicht Tricks, was die Army sagen in ihren gescheiten How-to-Methodik-Büchern. Nein, Herr, was willst du, dass ich sage? Involviere den Allmächtigen in deinem Alltagsleben. Deinen Glauben in deiner Evangelisation. Und ich bin überzeugt, das ist eine Art von Evangelisation, die jeder in diesem Zimmer praktizieren kann. In seinem Umfeld. Friedel. Er sagte, wenn der Mann ins Haus kommt und er fängt an von Gott und Heiligen raus. Ich habe nicht von Gott angefangen. Er hat angefangen von der Jägerei. Ich habe darüber geredet, habe auch ein Buch von ihm gelesen darüber. Wir begannen ein paar Skitouren zu machen, Skifahren. Er kam dann aufgrund unserer tiefer werdenden Bekanntschaft in den Bibelkreis, beschäftigte sich damit. Einmal waren wir oben auf den Bergen mit 2 Skiführer oder Bergführer und auch ein 2. Bergführer. Und hier war ich ein Anfänger, habe meine Brille vergessen. Ein Sturm ist gekommen, man konnte nur vielleicht 2 Meter sehen. Der Schnee war sehr gefährlich. Und ich sagte, okay, Burschen, was, wenn wir es nicht schaffen? Wo kommt ihr hin? Ich fahre schnurstracks in die Herrlichkeit. Und dann bin ich als Erste runtergefahren. Einer der Bergführer bekehrte sich auf Ort und Stelle. Und Friedel hat aber gesagt, er hat später gehört, wie er einem anderen Freund, Sohn von mir erzählt hat, ich habe mir gedacht, der Mann liebt mich. Erst später würde er sich bekehren. Ich habe ihm gesagt, wir waren im Skilift. Weißt du, es kommt dir vor, ich mache Dauernsport. Das Problem ist, all meine Kollegen sind gläubig. Ich habe Pech. Meine Kollegen sind gläubig. Das Leben ist langweilig. Weißt du, Leben mit Missionaren. So, ich muss irgendwas tun. Ich habe keinen Job, wo ich regelmäßig Kontakt zu Leuten habe. Ich muss etwas tun. Und als ich wohnte in Pongau, bin ich Ski gefahren und jetzt bin ich auf Flachland. Ich spiele Tennis. Jedenfalls, wir sind im Lift und ich sage, ja, Friedel, ready with etwas. Ich sage, gib's zu, dein Leben ist ein Wrack, Siedel, Friedel. Das ist ziemlich eine harte Aussage. Dein Leben ist ein Wrack. Sag das ja nicht, wenn der Mensch nichts sagen kann über dich. Der hat mich lieb. Er sagt, ein Wrack, ich habe mein Haus fertig gebaut, ich habe nicht viele Schulden, ich bin der nächste Direktor von der Schule, meine Kinder sind toll und ich bin Vereinsobmann, hat mir seine ganze Verdienste aufgelistet und dann sagte er, ich habe eine schöne Frau, ich sagte eben, Friedel, ich habe mit Barbara geredet und sage dir wiederum, dein Leben ist ein Wrack. Puh, der hat überhaupt nichts gesagt. Den ganzen Lift hinaus. Nichts gesagt. Wir kommen oben an, er sagte, treten wir auf, ist zum Gipfelkreuz. Ich sagte, du bist verrückt, wir haben eine Liftkarte gekauft, bin runtergefahren. Wir sind wieder im gleichen Lift. Er sagt nichts. Und als wir näher an den Gipfel, dem Gipfel, dann sagt er, Fred, wenn du hinauf zum Gipfelkreuz gegangen wärst mit mir, dann hätte ich mich im Schatten des Kreuzes bekehrt. Weil ich war nie so schnell auf einen Berggipfel gekommen. Bah, wir sind aufgeschwitzt. Dort hat er sich bekehrt. An seinem Hausberg. Oder Waltraud. Waltraud kam immer näher, schien es uns. Und dann ist sie stecken geblieben. Was ist da los? Herr, was ist los? Was soll ich Waltraud sagen? Dann dachte ich, vielleicht weiß ich. Wir laden Waltraud ein. Wir trinken uns eine Tasse Tee. Du, Waltraud, ich habe einmal eine interessante Frage gewälzt. Es hat mich sehr verunsichert in meinem Glauben. Hättest du Interesse zu wissen, was die Frage war? Ja. Ich habe mich gefragt, Fred, bist du bei einer Sekte? Oder bist du so sicher in deinem Glauben immer gewesen, dass du nicht einmal gefragt hast? Bist du bei einer Sekte? Waltraud, willst du wissen, wie ich aus diesem Loch herausgekommen bin? Ja, das interessiert mich sehr. Und wir haben geredet. Und dann hat sie gesagt, aus der Pistole geschossen. Aber was glaubst du über die sieben Sakramente? Da war es auf dem Tisch. Und dann haben wir mit offenen Bibel, mit der katholischen Pfarrer im gleichen Zimmer und mit ihr und einer Kollegin, einer Freundin von ihr, zwei interessierten Frauen, katholische Pfarrer und Fred Colvin, und ich habe sie zum Herrn führen dürfen. Aber es gibt Leute in deinem Bekanntenkreis, sie bleiben irgendwo hängen. Meine Aufgabe ist es, mit Gottes Hilfe zu erkennen, was ist das und wie kann ich ihnen weiterhelfen. Schließlich, letztes. Finde ein geeignetes Erntemittel. Manchmal ist es so, dass man sagen kann, manche von uns können sagen, um Erlaubnis bitten, könnten wir uns treffen, Termin festschreiben, nichts ohne Termin. Und ich möchte dir erklären, wie du Jesus als Herr deines Lebens weihen kannst. Manche von uns sind nicht so weit, dass wir das Evangelium fühlen uns so sicher in der Situation. Manche wollen, es ist nicht gut, dass sie auf einmal alles hören. Manche von uns, wir haben evangelistische Bibelkreise überall. Und evangelistische Bibelkreise entstehen, wenn wir offene Leute haben und wir lesen durch ein Evangelium oder durch vielleicht Training in Christentum Null. Und wir nehmen uns Zeit, 6 Monate oder länger, und dann die Leute langsam bekehren sich. Wir haben irgendwie einen Rhythmus, das Jahr, so Jahreszeiten in unserer Gemeinde in Salzburg. Im Herbst ist eine große Evangelisation, das heißt, 7 Wochen, meistens ich oder einer meiner Mitarbeiter. Wir stehen da vorne mit Krawatte und Sakko in einem weltlichen Hotel. Ich würde nie evangelisieren in Gemeinderäumen. Mein Leben ist mir zu teuer, dass ich einen Abend vergeude. Wir werden auf ihrem Territorium, wo sie sich wohlfühlen, ohne Chor. Und das wäre super, was ihr macht, weil es nicht so heilig ist. Aber ohne Firmalion, ohne Chor, werden wir Informationsabend des Evangeliums weitergeben. Die Leute fühlen sich wohl, sie treten nicht bei, es ist neutraler Grund. Und da würde ich vielleicht 7 Abende in Markus oder 7 Abende in Johannes Bibeltexte des Evangeliums weitergeben. Leute würden sich dort bekehren, einige wahrscheinlich, vielleicht 5 oder 8 oder keiner. Aber dann, wir öffnen, wir sagen, okay, wir haben jetzt ansatzmäßig Johannes gesehen, für die nächste bis Schulferien werden wir lesen Johannes Evangelium. Und du kannst kommen unverbindlich, Privathaus, schöne Ambiente, was zu essen, und wir lesen dann ein Evangelium. Und so im Frühjahr bekehren sich mehr und mehr Leute. Ein Jahr war 36, ein Jahr war 25. Ist nicht viel, ich würde nie ein Buch schreiben über sowas. Aber für Österreich, das ist beachtlich. Und so geht das weiter. Erntemittel, wo unsere Leute wissen, sie können ihre Freunde und ihre Kollegen bringen. Und hier können sie, wir haben Redner, die sich zeigen lassen, können, und da geht das weiter. Vor 18 Jahren war ein Bruder bei mir, Dieter Gottschall, von den Navigatoren. Ich sagte, nachdem er meine Arbeit angeschaut hat, es war ganz klein damals, sagte, Dieter, hast du einen Rat für mich? Und er sagte, etwas, was ich nie vergessen werde. Fred, nur eines. Vergiss nie zu evangelisieren. Das ist Mark Hause gekommen, vielleicht ein Jahr später, 2 Jahre später. Als ich entdeckte, nachdem wir etwa 60 Leute zum Herrn geführt haben in Salzburg, dass es nicht mehr gewachsen ist in den letzten 2 Jahren. Und dann habe ich überlegt, was machen wir hier? Wir hatten einen Haufen Leute und dann haben wir gedacht, ja, wir können Gemeinde spielen. Wir können Bibelstunden haben, wir können Sonntagstraining haben, wir können das Brot brechen, wir können Gebetsstunden haben. Wir sind rechte Stundisten geworden. Und wir haben vergessen, vor lauter Freude an die Nacharbeit, wir haben die Faden brechen lassen in der Evangelisation. Was ist passiert? Die Leute waren so involviert in unsere vielen Stunden, diese Welle von Evangelisation ging nicht weiter. Und wenn das einmal stoppt, dauert 2 Jahre, bis es wieder wirklich in Schwung kommt. Denn es dauert, bis du wieder Beziehungen hast und du hilfst die neuen Christen, neue Leute zu erreichen. Es dauert eine Weile. Jetzt traue ich mich einen Blick auf die Uhr. Wie würden wir vorgehen in Gemeindegründung? Nur ein paar Sätze. Als wir nach Salzburg gekommen sind, wir haben einfach gesehen, wir haben einen Auftrag in dieser Stadt. Wir haben begonnen, ein bisschen Forschung zu machen. Wir haben all unsere christlichen Freunde in der Versammlung gefragt, wen kennst du in Salzburg? Mit wem bist du verwandt in Salzburg? Kannst du bitte beginnen, deine Beziehung neu aufzufrischen? Und so weiter. Wir sind dorthin gegangen, wir haben die alten Schulfreunde kontaktiert. Das Tolle an ehemaligen Bekannten ist, dass sie positiver sind als jetzige. Wir haben eine Tendenz, wenn wir denken an den Zusammenhang, wir heben immer das Schöne hervor. Denn das, was vorher war, war immer schöner als jetzt. Weißt du, die USA war schöner als Vietnam für die Soldaten in Vietnam. Das ist nicht schwer zu glauben. Was ich erlebt habe, ist, als die ganzen Soldaten kamen von Vietnam zurück nach Deutschland, dann haben sie geschimpft über Deutschland und gesagt, wie schön es war in Vietnam. Denn wir tendieren so zu denken. Okay, du hast Bekannten gehabt. Gut, du hast eine bessere Chance bei denen, als bei den Leuten, die wissen, wie du wirklich bist. Und die haben vergessen deine Unart. So dann, all unsere alten Bekannten, wir haben überlegt, und wir haben ein Wohnzimmer voll von Leuten, die nur eines wussten, Wie bin ich hierher gekommen? Und dann haben wir auf eine freundliche Weise und ohne viel offensichtliche Religion Johannes Evangelium zu lesen. Beachte, wir haben eine behutsame Gemeindeanfang gemacht. Das apostolische Team fischt mit Dynamit. Funktioniert sehr gut. Haus ein paar Stücke ein, gibt eine Explosion und einige wenige Fische kommen hoch zu der Wasseroberfläche. Aber du hast sie schnell. Okay? Das Problem ist, wenn du beabsichtigst, in Zukunft im gleichen Teich zu fischen. Du musst sehr aufpassen, wie du tust im Boot. Du musst ganz ruhig sein. Es ist immer schwierig, als ich meine Kinder Fischen beigebracht habe, die haben den Paddel fallen lassen auf dem Boot und da unten die Fische, oh Mann. Und ganz ruhig und behutsam, kleine Boote, haben wir gefischt. Wir waren aggressiv mit dem Evangelium einerseits und andererseits behutsam. Und so ist die Gemeinde in Salzburg entstanden. Martin, ich habe erzählt von dem Industriellen, der ist ehemaliger Vorstandsmitglied der Industriellen Vereinigung in Oberösterreich. Und wir überlegten, Martin, wie können wir deine Freunde erreichen? Wir haben das sorgfältig geplant. Er rief den ehemaligen Vorstand der Industriellen Gesellschaft zusammen. Ich sitze da mit meiner Frau Picobello in diesem Schloss mit all diesen Messergabel und Löffel und überlege, okay, nur von außen nach innen, dann komme ich nicht durcheinander. Und nach dieser fantastischen Dinnerparty sagt er, Gentlemen, ihr wisst, wir reden meistens über die Wirtschaft, aber mit eurer Erlaubnis habe ich einen Mann hier eingeladen, der redet zu uns. Ich möchte vorstellen, einen Mann, jeden Morgen, wenn ich aufstehe und jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, knie ich mich nieder und danke Gott für diesen Mann. Puh. Das war die Vorstellung. Dann sagt er wird für uns in 20 Minuten, es ist wieder ein bisschen spät, erzählen, warum er von der Bibel, Glaubwürdigkeit der Bibel überzeugt ist. So meine 30 Minuten ist jetzt auf 20 verkürzt. Ich habe ausnahmsweise die Zeit eingehalten, 20 Minuten zu, und wir haben bis 1 Uhr früh diskutiert. Und einer der hohen Herren sagt, wann machen wir das wieder? Und wir haben begonnen zu lesen regelmäßig. Ich habe Tennis gespielt mit einigen. Und jetzt sind 5 der Männer wiedergeboren, sofern ich beurteilen kann, und 3 deren Frauen. Wir brauchen nur 3 Männer und 5 Frauen und wir sind vollständig. Und wir überlegen jetzt, als diejenigen von uns, die wiedergeboren sind, sofern ich beurteilen kann, wir überlegen jetzt, wie geht's weiter. Wir wollen weiter, ich will diesen Leuten irgendwie Nahrung geben in der großen Gruppe, aber ich will sie aufgliedern, wenn es geht. Und Leute überlegen langsam, wen kenne ich? Ich war auf eine Silvesterparty mit den Freunden von einer dieser Industriellen. Das hat diese Folie nicht gemocht. War auf einer Silvesterfeier. Und ich habe alle möglichen Leute kennengelernt. Ein ganz neuer Bekanntenkreis. Und was ich hoffe, ist, dass diese Leute langsam das Netzwerk von Leuten entstehen. Es geht etwas langsamer bei Industriellen als bei jungen Leuten damals in Salzburg. Ihr Kalender ist etwas schwieriger. Einer der Minister in der österreichischen Regierung möchte kommen zum Bibelkreis. Ich habe gesagt, nein, kann nicht kommen. Denn ich will diese Leute helfen, weiterzukommen. Und wenn wir dann das aufteilen, dann kann der Herr Minister von Arbeit kommen und den Bibelkreis besuchen. Aber vorher nicht. Ich will nicht, dass ihr kommt, wenn wir sind dabei, schon abzuschließen und uns zu bekehren und auf einmal wieder konfrontiert aufs Neue damit. Und so würde ich denken, überleg mal, 5, 6 von uns, jeder hat seinen Bekanntenkreis, jeder arbeitet in seinen Rahmen, alle arbeiten zusammen. Wir bringen die Bekehrten bei, dass sie einander brauchen und sie Kommunität brauchen. Und langsam entsteht Gemeinde. Und die Ungläubigen wissen nicht einmal, was mit ihnen passiert. Aber stattdessen, dass du kommst und du sagst, jetzt werden wir anfangen mit Sonntagsversammlungen. Das ist eine Methode. Du kannst sagen, du Wolfgang, meinst nicht, dass wir ein bisschen Unterstützung brauchen füreinander in geistigen Dingen mehr? Oder es wäre schön, wenn wir wie im Neuen Testament dieses Brot und Wein konsumieren konnten. Ich weiß, wir trinken Bier und Salami, aber. Und einfach nicht go into business, sondern grow into business. Und das ist wie für mich Evangelisation, eine Gemeinschaft von kleinen Booten. Das wäre mein, was ich vorziehen würde in meinem Fall. Du hast vielleicht andere Gaben. Aber in einem neuen Bereich, in einem neuen Stadtteil, obwohl Geografie ist gar nicht wichtig heute mit Autos und SMS, dass man beginnt zu kultivieren, Evangelisation im Hinblick auf Gemeindegründung. Ist meine Zeit um? Oder gibt es Zeit für ein paar Fragen? Fragen? Okay. Bitte nicht, ob Adam einen Bauchnabel hatte. Nicht diese Kategorie, sondern Evangelisation und Gemeindegründung. Bitte?
Das, was du jetzt gerade zum Schluss angesprochen hattest, das klingt so ein bisschen für mich, alle einladen und dann richtig die Katze aus dem Sack lassen und dabei kommen, werden auch einige zurückgeschreckt werden, aber das ist nicht so wichtig, solange wir ein paar ins Boot kriegen. War das jetzt diese radikale Taktik, die du so empfohlen hattest?
Redest du von dem Bibelkreis, von dem ich redete in Salzburg?
Alle alten Bekannten anrufen, einladen und dann mal irgendwie schauen, dass wir Johannes lesen oder hier, wie du dann 20 Minuten gepredigt hattest oder so. Das ist ja recht offen und radikal.
Ich verstecke niemals meinen Glauben. In dem Moment, wo du inkognito bist, dann hast du ein großartiges Problem, später dein Verhalten anderen Menschen zu erklären. Bitte, weißt du, manche Leute, sie suchen bei einem besseren Verständnis vom Evangelium eine Möglichkeit, den Anstoß des Evangeliums zu umgehen. Oder sie wollen einfach eine Party haben und das nennen Evangelisation. Und wir haben Leute eingeladen zu einem Bibelkreis. Das hätte sie nicht so schockieren sollen. Die haben gewusst, wir sind gläubig. Er versucht es möglichst positiv darzustellen. Das, wo meine 20 Minuten Rede war, in einem Dinnerparty, die jedes Monat stattfindet. Diese Leute fahren in Urlaub eine Woche zusammen im Sommer. Sie fahren im Winter zum Oper für 2 Tage. Sie treffen sich monatlich zu reden und Freundschaften zu pflegen. Aber dieses Monatstreffen ist jetzt Bibel pur. Okay? Ich bin einfach, wie gesagt, in sein Freundeskreis reingekommen. Bitte.
Wenn ich jetzt Zeit habe für 2 Leuten, persönliche Evangelisation zu machen, also Beziehungen zu pflegen. Wenn jetzt kommen die 2 Leute zum Glauben, dann habe ich aber eine Aufgabe in der Jüngerschaft für diese 2 Leute. Habe ich aber keine Zeit mehr zum Evangelisieren, weil ich ja jetzt mehr Zeit habe und mehr Arbeit habe in der Jüngerschaft. Wie kann ich das unter einen Hut bekommen?
Denken alle Deutsche so kompliziert.
Ja.
Entschuldigung, ich bin euch etwas schuldig wegen der letzten Wochen, wie meine Kinder gegangen sind. Wie es meinen Kindern gegangen sind. Überleg mal, welche Aufgabe hast du an den jungen Gläubigen? Dass er die Bibel liest. Hey, das ist nichts Neues. Ich habe mit dem jungen Gläubigen die Bibel schon 6 Monate lang gelesen, bevor er gläubig wurde. Nacharbeit kann nie so leicht sein, als wenn man Nacharbeit macht mit jemandem, der Johannes 1 bis 8 mit dir gelesen hat. Okay? Du setzt einfach fort mit ihm. Du hast eine zusätzliche Aufgabe. Und das ist, in der Jüngerschaft, dem Babychristen zu helfen, seine Freunde zu erreichen. Du, wenn das Eisen heiß ist mit jemandem, dem ich zum Herrn geführt habe, das ist der Brennpunkt einer Evangelisation. Denn da ist wirklich viel zu erreichen. Und ich habe nicht Platz in meinem Leben für 2 Leute, ich sagte für 8 Leute oder so. Ich bin immer noch involviert mit meinen Tennisfreunden und so weiter. Und dann, was taucht auf? Einer meiner Tennisfreunde ist ein Goldschmied, ein Wiener Freidenker. So gottlos wie Karl Marx. Unwahrscheinlich. Freidenker von Wien. Und wir haben Tennis gespielt und es war lustig und wir waren in der gleichen Herrenrunde und er hat mich beobachtet. 2 Jahre lang, dann sagte er, in Anwesenheit anderer Leute am Tisch mit einem Glas Wein, du interessierst mich, wie du dein Leben führst. Er sagt, ich weiß, dass du gläubig bist, ich weiß, du gehst jeden Sonntag zur Kirche, aber du vermarktest deinen Glauben nicht wie ein Versicherungsmakler. Und das spricht mich an. Meine Frau und ich sind sehr, sehr heikel, was Bekannten und Freunde angeht. Aber wir wollen euch besser kennenlernen. Wir werden eingeladen, wir trinken ein Flasche Wein mit ihnen. Und dann sagt er, und jetzt wollen wir hören, was ist so besonders an eurem Glauben? Dieser Topf war nicht einmal am Herd. Der ist jetzt auf die Kochfläche. Siehst du, was ich meine? Der Herr hat was getan. Oder meine Buben erleben, wie ich blutig zusammengeschlagen werde in einem Tennisturnier. Ein begabter junger Spieler und es war schlecht los und der Papa gewinnt 2 Games und in 2 Sätze. Und meine Kinder stehen so etwa 20 Meter weg vom Tennisplatz, okay? Damit sie sehen können, wie es geht und sie sind nicht impliziert damit. Also der beste Spieler in unserer Gegend kommt zu meinen Buben, sie waren im Training bei ihm früher. Und er sagte, was tust du? Wir schauen, Papa wird brutal geschlagen. Er sagte, ja, das ist okay. Weißt du, ich möchte einmal ein Mensch werden wie dein Papa. Das ist Evangelisation. Es ist Evangelisation pur. Du bist unter den Leuten in der Welt. Aber du lebst mit Jesus Christus. Und dieses Zeugnis ist 24 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche und ist wahrscheinlich das Wichtigste, was du in dieser Welt tust. Weißt du, gegenüber nicht so sehr, was du sagst, wer du bist. Okay? So, du bist immer aktiv in Evangelisation. Gut oder schlecht. Andere Frage? Ja, bitte. Rex. Kommt keiner wohin? Ist zu euch auf Besuch oder in einem Bibelkreis oder was?
Besuch schon, aber ihr kennt nicht zur Bibelstunde und auch nicht zur Versammlung.
Menschen aus dem Dorf kommen nicht. Leute, die kommen. Aber die Leute, die uns kennen, die kommen nicht. Also zu den Stunden der Versammlung. Ja? Ja, richtig. See, das ist, wo ich evangelistisch gesehen ihnen einen Schritt entgegenkommen würde. Zum Beispiel, wenn ich eine Bekannte hätte, die gerne zu mir für Kaffee kommt. Ich würde sie nicht unter den Umständen zum Bibelkreis einladen, sondern ich würde mit ihr ein bisschen sprechen und schauen, ob sie Interesse hat, mit mir persönlich die Bibel zu lesen. Denn ihr habt, das ist auch in Österreich, in den kleineren Dörfern genauso. Und was toll ist, ich kann mich erinnern, es waren einige offene Leute in St. Veit, so man hat das Zelt in St. Veit aufgestellt. Kein einziger St. Veitner kommt rein. Alle die Leute von anderen Dörfern kommen, die St. Veitner lassen sich nicht blicken in dem Zelt. Ist das Gleiche. Und so wir kommen ihnen entgegen, so weit wir nur können. Oder einfach mit mir die Bibel lesen. Die ganze Frage der Gemeinde aus dem Gespräch lassen. Würde ich empfehlen. Es gab noch eine Frage, nehmen wir an. Und das ist die letzte Frage für jetzt, ja.
Was sagst du den Katholiken, wenn sie fragen, was ist der Unterschied zwischen deinem Glauben und ihrem Glauben?
Ich habe verschiedenes beantwortet. Ich antworte mit verschiedenem Erfolg, kann ich eigentlich sagen. Und manchmal, mein Hass für das System hat mich dazu verleitet, einen Pyrrhus-Sieg zu erringen. Und da muss man wirklich sich in Acht lassen, in Acht nehmen. Ich sage meistens so, wenn du, ist immer die Frage, wie viel muss man sagen, um die Neugierde zu befriedigen? Oder um die Neugierde anzukurbeln? Ich könnte sagen, im Wesentlichen, der Unterschied ist, wie wir die Bibel lesen. Weil ein Katholik fühlt sich seiner Tradition verpflichtet. Er hat die Bibel plus. Und wenn man hat die Bibel plus, dann hat man ein anderes Ergebnis. 5 plus y gleicht x. Okay. Aber wenn x gleicht 5, 5 plus y gleicht 5, was ist y? Null. Muss null sein, oder? Die Bibel plus Tradition gleicht Wahrheit. Aber die Bibel ist Wahrheit. Es gibt keinen Platz für Tradition. Sie muss null sein. Und ich versuche es zu, es gibt ein paar Beispiele. Weißt du, du kannst hin und wieder ganz niederträchtig sein. Und reden, heutzutage ist gar nicht so schlimm, über Zölibat. Die Bibel wird es uns nicht zwangsläufig auferlegen, wenn wir Gott dienen wollen. Und wenn du ein Bischof sein willst, du sollst verheiratet sein, eine vorbildliche Familienführung haben, denn wenn du deine kleine Familie nicht führen kannst, wie kannst du die große Gottesfamilie? Weißt du, das leuchtet jeden Katholik ein. Was ist der Unterschied zwischen dem katholischen Pfaff und dem evangelischen Pfaff? Beim evangelischen Pfarrer hängen die Windel draußen auf dem Hof, bei katholischen oben im Dachboden. Okay? Und die ganze Kindermissbrauch und all diese Geschichten, pass ja auf, denn du schimpfst über seine Kirche. Und all diese furchtbaren Dinge sind letztlich auf ein Problem zurückzuführen. Und das Problem ist, wie lese ich die Bibel? Was habe ich getan? Ich muss aufpassen, wenn ich sage, meine Frau, manchmal kann ich sie nicht ausstehen. Ja, das könnte mir über die Lippen kommen. Aber wenn du sagst, Fred, deine Frau, ich kann sie manchmal nicht ausstehen, du musst aufpassen. Denn du redest zu mir über meine Frau. Okay? So, wenn du redest über dieses Thema, vorsichtig, irgendwie Ansätze für ein Gespräch einbringen, aber welches Gesprächsmöglichkeit habe ich langfristig jetzt eingeleitet? Wollen wir die Bibel lesen? Oder? Nicht die Sola Scriptura und dann bringst du die ganze Luther, Calvin und wie sie alle heißen ins Gespräch. Wir sind Protestanten, was protestierst du? Nein, die Bibel. Und es wäre wirklich interessant zu sehen, dass. Das wäre, wie ich anfangen würde. Ich würde vielleicht auch über das Evangelium reden. Danke, das ist eine gute Frage. Ich entschuldige mich förmlich bei euch. Das Problem ist mit diesen lückenhaften Notizen und den vielen Geschichten, ist, dass man zu viel Zeit verwendet. Okay. Wir wollen beten.